Es geht um Bäume, Naturschutz und Stolperfallen. Es geht um Türme, Denkmalschutz und rostige Stellen. Und wir reden übers Schützenfest.
Mahlzeit.
Und damit herzlich willkommen bei Mahlzeit, dem Podcast der Marler Zeitung. Heute mit meinen Kollegen Heinz-Peter Mohr.
Hallo.
Thomas Brisch.
Hallo.
Und mein Name ist Stefan Kort. Ja, und das erste Thema, das bewegt vor allen Dingen die Leute in Hüls jetzt schon seit ein paar Wochen. Es geht um die Trogemannstraße, es geht um die 17 Bäume sind es mittlerweile nur noch, ja, über die gesprochen wird. Genau. Und die sollen fallen, weil Stolperfallen existieren. Unter anderem die Beschaffenheit der Straße ist halt nicht mehr so gegeben durch das ganze Wurzelwerk. Und eigentlich wollte die Stadt das Ganze schnell und unkompliziert machen, die Bäume abholzen, aber so einfach ist es dann doch nicht. Heinz-Peter, du warst vor Ort, du warst sogar bei einer Demo, die es gab. Erzähl mal, wie ist der Stand der Dinge?
Ja, ich war mehrfach vor Ort. Zuerst gab es ja ein Treffen mit dem Umweltausschuss. Da waren dann plötzlich Anwohner dazugekommen, die hatte die Stadt eigentlich gar nicht eingeladen, aber die wollten sich das natürlich auch anhören, weil sie ja selbst betroffen sind. Mhm. Und man sieht es ja, wenn man in die Straße hineinschaut, da ist ja eine richtige Baumreihe zu beiden Seiten. Ja, und du hast das eben schon erwähnt, 17 Bäume sind es mittlerweile nur noch, weil einer ist schon vor längerer Zeit abgeholzt worden. Da haben wir uns einfach oder die Bürgerinitiative oder beide verzählt. Also auf jeden Fall, es sind nur noch 17, aber nichtsdestotrotz sind das ja sehr belaubte Bäume, die spenden viel Schatten, da ist viel Grün in der Straße. Ich war auch bei einer Anwohnerin zu Hause, die schaut von ihrem Balkon auf die Bäume und für sie ist das ein reines Paradies, das ist ihr Biotop und sie sagt, für sie ist das auch ihre Mupfel. Alle, die noch Urmel aus dem Eis kennen, wissen wahrscheinlich, was das ist. Ja. Ja, also die ist da sehr glücklich und natürlich unglücklich, wenn diese Bäume gefällt werden. Da hat die Baudezernentin Andrea Baudeck auch in dieser ersten Versammlung mit dem Umweltausschuss und den Anwohnern gesagt, das ist alternativlos. Wir sehen da gar keine andere Möglichkeit. Die Bäume heben das Pflaster derart an, dann gibt's dann auch noch Probleme mit Regenwasser, das da Schäden verursacht. Also keine Chance. Ja, und wie das so ist, alternativlos ist schnell gesagt, aber jetzt gibt's wohl doch eine Alternative. Es hat eine Demonstration gegeben von 80 Malern, drei Initiativen, also dem NABU und zwei Bürgerinitiativen, Baumschutz und Jahnwald. Ja, da ist die Stadt massiv kritisiert worden. Später ist auch noch der Bürgermeister dazugekommen, hat mit den Leuten diskutiert. Und kurz darauf hat es auch noch einen offenen Brief gegeben, den viele Maler unterzeichnet haben, darunter die ja hier bekannten Klimaschützer, Professor Dr. Friedjof Küpper und sein Bruder Henrik und natürlich viele andere engagierte Maler haben das noch unterzeichnet und die haben das doch massiv kritisiert, auch die Informationspolitik. Da sagt man dann einfach, ja, alternativlos geht nicht anders und so richtig durchgedrungen ist gar nicht, wie hat die Stadt eigentlich Alternativen geprüft? Was hat sie da geprüft? Was hat sie gemacht? Ne? Ist alles nicht so richtig transparent geworden, auch welche Unfälle da passiert sind. Das heißt immer, 6 Unfälle waren passiert, dann war mal von 3 schwereren im letzten Jahr die Rede. Also was da genau passiert ist, weiß jetzt auch noch niemand. Und auf jeden Fall wird da mehr Transparenz verlangt und auch die Werbegemeinschaft beziehungsweise die Initiative Hüls beleben hat sich eingeschaltet und gesagt, ja, wir brauchen doch auch noch ein Konzept. Ne? Was passiert denn, wenn da Kahlschlag ist? Wie soll denn dann die Trogemannstraße überhaupt aussehen? Habt ihr denn überhaupt ein Konzept, bevor ihr sowas macht?
Ja, ich meine, die müsste ja dann auch komplett neu gepflastert werden und sowas, ne? Weil einfach nur Bäume jetzt abholzen bringt ja nichts. Du musst ja die Bodenschäden dann auch beseitigen erstmal. Ja, da wäre natürlich schön, wenn man ein Konzept hätte, gerade was Hüls angeht, ne?
Es gibt ja auch ein Konzept für Hüls, auch für die Trogemannstraße. Es gibt ja ein Architekten.
Aber eins noch mit Bäumen, oder?
Ja, genau. Ja. Genau, da sind die Bäume mit. Also es gibt ja drei Büros, die da Preise gewonnen haben, aber in dem Siegerkonzept, also das kenne ich, Da sind die Bäume, da sind alle Bäume in der Trogemannstraße mit noch dabei.
Das heißt, eine Planung für ohne Bäume oder wenn man jetzt junge Bäume da wieder pflanzen würde, was auch immer, da gibt es noch keine Ideen, wie das dann aussehen könnte?
Also die Stadt hat die Bäume genannt, die da gepflanzt werden sollen. Das sind alles klimaresiliente Bäume, hoffentlich kriege ich die noch zusammen. Feldahorn, Kornelkirsche und Felsenbirne, genau. Das sind also Bäume, ich habe mir die mal auf Wikipedia angesehen, wie die aussehen. Die sind natürlich deutlich, also jedenfalls auf den Fotos wirken die deutlich kleiner als die Amberbäume.
Und Sie würden ja wahrscheinlich auch keine 30, 40 Jahre alten dahin pflanzen, sondern junge, ne? Gehe ich mal von aus, die erstmal einige Zeit brauchen, bis sie überhaupt Volumen haben.
Genau, und in 20 bis 40 Jahren sehen die dann nicht ganz so aus wie die Amberbäume da, der Trogemannstraße.
Man muss natürlich schon sehen, die Bäume, die hatten aber auch da einiges echt zerstört. Also ich hatte mir das vor einem halben Jahr mal in Ruhe angeguckt. Da sind ja die Pflastersteine hochgedrückt, da wurde ja teilweise schon so mit Asphalt irgendwie so ein bisschen geflickt. Also schön ist das nicht. Und ich kann mir das vorstellen, klar, so eine Stadt, die so wenig Geld hat, die mal, die das sanieren will, die kann nur einmal Geld ausgeben. Und mit den Bäumen ist natürlich die Gefahr riesengroß, du machst es schön. Und nach einem Jahr sieht es wieder aus wie vorher, weil die ganzen Steine schon wieder hochgedrückt wurden. Das ist eben ein Problem. Eine Stadt hat natürlich auch eine Sicherungspflicht. Das heißt, wenn da per Trockenbruch ein Ast einer auf den Kopf kriegt oder jemand stürzt über diese Steine, dann sind alle anderen sind dann weg. Mhm. Dann gibt es nur noch einen Verantwortlichen, nämlich die Stadt. Das muss man auch mal zumindest mal erwähnt haben. Und ich denke mal, das ist die gleiche Problematik wie auch bei vielen Fahrradwegen. Da haben wir ja auch immer diskutiert.
Kammstraße, bestes Beispiel.
Hier unsere Kammstraße direkt vor der Nase. Wir wollen Fahrradwege sanieren. Ja, dann stehen da aber die Bäume. Und dann sagt die Stadt, liebe Leute, guckt euch das an. Die Wurzeln drücken hier alles wieder hoch. Wenn wir diese Radwege sanieren, selbst wenn wir eigenes Geld in die Hand nehmen, wir kriegen das nicht so hin, dass das dauerhaft vernünftig bleibt. Und das sind so Zielkonflikte. Und auf der anderen Seite, man braucht sich ja bloß diesen Sommer anzugucken, dann weiß man, wie wertvolle Bäume im Stadtgebiet sind.
Ne? Und man braucht sich die Straße nur anzugucken, wie dicht da die Bäume gewachsen sind. Und wenn man sich jetzt vorstellt, nach den ursprünglichen Plänen, die kämen alle weg, das würde dann doch schon sehr nach Kahlschlag aussehen. Und da haben einige, ich habe mit einigen Senioren da aus Hüls gesprochen, die sagten, das wäre für uns eine völlig schreckliche Vorstellung.
Mhm. Ja.
Andererseits, was du sagst, stimmt auch. Also die Stadt sagt, ne, wenn wir es einmal machen, dann machen wir es richtig. Und ich bin auch nochmal da durch die Trogemannstraße gegangen mit Andrea Thierse. Das ist eine blinde Bürgerin aus Hüls. Die hat natürlich da eine völlig andere Perspektive. Und die sagt, ja, also für mich, für Menschen mit Rollator, mit Blindenstock, für Schwerbehinderte mit Rollstuhl geht das gar nicht. Also wir kommen da überhaupt nicht voran. Also sie tastet sich dann natürlich mit Blindenstock durch. Mittlerweile muss sie auch mit Rollator vorübergehend laufen wegen einer Operation. Und sie sagt, ich komme da nicht weiter. Also ich muss mir weiträumig drumherum immer einen Weg suchen, um überhaupt auf den Hülser Markt zu kommen. Und sie meidet die Trogemannstraße. Sie sagt, das ist für mich keine Möglichkeit mehr. Und sie sagt, das kann doch nicht sein, dass man, dass Leute, Menschen mit Behinderung solche Straßen meiden müssen, nur weil da Barrieren sind. Das kann es auch nicht sein. Sie möchte aber auch keinen Kahlschlag, hat sie ja auch gesagt. Gibt auch die Lösung, Wurzeln zu beschneiden, aber auch das funktioniert bei der Trogemannstraße nicht. Also es hat an anderen Stellen in der Stadt funktioniert, in der Triftstraße. Da war es aber sandiger Boden, da wuchsen die Bäume richtig tief in die Erde, hatten also einen bestimmten Halt. Das ist bei diesen Amberbäumen, die eigentlich nicht hier heimisch sind und Flachwurzler sind, ist das nicht gegeben. Die wachsen in die Breite und heben das Pflaster an.
Das ist eben ein Problem. Hier wurden hier einfach ohne Sinn und Verstand irgendwelche Bäume irgendwo hingepflanzt.
Hauptsache grün.
Ne? Und man hat sich über nichts Gedanken gemacht. Mhm. Und das rächt sich jetzt eben so ein bisschen. Mhm. Heute ist man so weit, dass man sagt, okay, wenn wir pflanzen, wir nehmen klimaresiliente Baumarten, wir nehmen Baumarten, die sich eben an der Oberfläche nicht in die Breite ausdehnen, also nicht Pflaster gefährden, ne? Ja, aber das hatte man damals einfach nicht. Ne? Hier gibt es ja manchmal Straßen, da sind Bäume in zwei oder sogar in drei Reihen gepflanzt worden. Ja. Das ist irre. Ne? Und ich meine, ist schön im Sommer, ne? Schafft Sauerstoff, schafft Schatten, aber wirft eben auch Probleme auf. Das muss man auch mal klar so benennen. Ne?
Ja, und es gibt ja auch, wenn wir jetzt nochmal zum Beispiel auf Radwege und so weiter auch gehen, es gibt ja auch keine Alternativen in dem Sinne, dass man jetzt sagt, man macht den Bürgersteig jetzt irgendwie, konstruiert den anders oder die Straße, die Fahrbahn oder so. Weil dann ja, fällt irgendwas davon komplett weg zum Beispiel. Oder du kannst es einfach nicht machen, ohne an die Bäume ranzugehen. Und in der Trogemannstraße ist es ja ähnlich. Ne? Du kannst ja jetzt nicht sagen, gut, dann machen wir halt den Bürgersteig irgendwie 30 Zentimeter dicker oder so, dann passt das wieder. Ja, da graben sich die Wurzeln dann auch durch. Ne?
Gut, aber das Gute an der ganzen Geschichte ist, wir diskutieren ja jetzt darüber. Ne? Und es hat schon zwei Treffen dort gegeben, dann die Demo und durch diesen offenen Brief, es ist eine Menge in Gang gekommen, auch durch unsere Berichte. Dadurch ist eine Diskussion in Gang gekommen, dadurch hat sich dieses saloppe Alternativlos dahingesagt wieder in Luft aufgelöst und jetzt diskutiert man über alles, über Möglichkeiten. Möglicherweise müssen tatsächlich 6 Bäume gefällt werden, wenn der Gutachter sagt, das geht einfach nicht mehr anders. Dann ist das wohl so, ne? Aber das wird dann öffentlich gemacht und transparent gemacht. Diese Diskussion findet öffentlich statt. Der Bürgermeister hat die Initiativen zum Gespräch eingeladen. So muss das auch laufen.
Ja.
Transparent, aber nicht wie eine Anwohnerin mir sagte, so nach dem ersten Treffen, ne, alternativlos, da hatte sie das Gefühl, da ist eigentlich schon alles entschieden. Wir werden da gar nicht mehr gehört als Anwohner. Mit uns will man da eigentlich gar nicht wirklich reden. Und dieses Gefühl darf natürlich nicht entstehen, auch in einer Demokratie. Ne?
Nein, und dann darfst du dich auch nicht wundern, wenn da eine Demo ist und die Leute Sturm laufen, wenn du von vornherein dich so verschließt. Aber ich meine, das hat ja sowohl Thermos Terhaus als auch die CDU ja oft genug jetzt schon gesagt, wir wollen Transparenz, wir wollen auf die Leute zugehen und so, dieses Typische, was man von Politikern ja öfters mal hört, aber wenn sie es jetzt dann auch tatsächlich mal beweisen, ist es ja umso besser. Schade, dass es dafür so ein bisschen knallen musste, sage ich jetzt mal.
Manchmal ist das ganz gut.
Ja, und da helfen wir natürlich gerne, wenn das Ganze Sinn macht. Das heißt, wir müssen jetzt abwarten, was da so als erste Ergebnisse, als Ideen jetzt bei rauskommt und dann sehen wir weiter. Oder wie ist jetzt der Plan letzten Endes?
Denke ich, der Gutachter wird sich die Bäume angucken. Es wird im September, 23. September, eine Sitzung im Umweltausschuss geben. Da wird das sicherlich nochmal Thema werden. Der Umweltausschuss war ja auch vor Ort. Die Politiker werden sich da positionieren, dazu äußern. Und da sind ja auch, das ist ja öffentlich, da können ja alle Bürger hingehen. Also die Diskussion wird jetzt transparent und offen geführt, ist mein Eindruck. Und das ist gut so.
Ja, so muss das sein. Wir bleiben auf jeden Fall dran. Und damit kommen wir auch jetzt einmal direkt kurz zur Werbung. Nicht nur das Thema, sondern alle Themen hier, über die wir hier sprechen, die findet ihr bei uns auf marla-zeitung.de und in der MZ Plus App, die es für iOS und Android gibt. Und da haben wir nach wie vor das Schnupper-Abo für euch, 6 Monate für nur 1 Euro zum Testen. Und dann könnt ihr mal gucken, was wir hier sonst noch so alles anbieten. Unter anderem auch Livestreams, dazu gleich nochmal mehr, aber auch Bildergalerien, tiefe Reportagen natürlich, Exklusives zu BVB und Schalke. Da ist eine Menge auf jeden Fall vorhanden. Nach wie vor läuft unsere Aktion Taschengeldjäger auch. Da geht es um 13- bis 17-Jährige, die ganz gerne uns dabei helfen wollen, Prospekte und Zeitungen zu verteilen. Wenn ihr in einem Alter seid oder Kinder in einem Alter habt, könnt ihr unter taschengeldjäger.de, Jäger mit AE, alle weiteren Infos bekommen. Und wenn ihr unter exploreyourtalents.de/jobs nachguckt, dann könnt ihr sehen, was wir im Moment an offenen Stellen hier im Hause haben, vor allen Dingen im Werbemarkt. Da suchen wir regelmäßig beispielsweise Telesales Manager und da schaut einfach mal rein und da könnt ihr euch auch direkt bewerben. Jetzt kommen wir zu dem nächsten Thema, die alten Fördertürme in Hüls. Ein Wahrzeichen, nicht mehr wegzudenken eigentlich für die meisten, aber jetzt in akuter Gefahr. Thomas, du hast dich damit beschäftigt, hast du dir die Dinger, wollte ich sagen, die Türme nochmal angeguckt. Und Boris Alef, einer unserer Bergbauexperten hier aus Mal, der hat Alarm geschlagen. Ne?
Ja, und wohl auch völlig zu Recht. Also ich sag mal so, ich habe ja diese Türme auch ja, viele Jahre immer so ein bisschen aus der Entfernung wahrgenommen. Ja, die stehen da, die gibt's noch, stehen unter Denkmalschutz, alles super. Aber wenn man die sich aus der Nähe mal anschaut, dann sieht man wirklich, wie weit der Verfall fortgeschritten ist. Und da sind jetzt wirklich schon richtig dicke Rostlöcher in tragenden Streben. Und man muss sich eben fragen, was wird draus? Und was eben besonders fatal ist, diese Türme stehen seit, ja, seit fast 40 Jahren unter Denkmalschutz. Die wurden schon unter Denkmalschutz gestellt, als der Pütt noch lief, als da auch keine, also nicht mehr Kohle gefördert wurde, aber da waren noch Personenfahrten, da waren noch Materialfahrten von Auguste Victoria, Ausbildung war da, ne? Also da waren die Fördertürme noch im Betrieb. Und ja, 2007 wurde, glaube ich, AV1-2 endgültig stillgelegt. Und ja, aber eigentlich schon seit den 80er Jahren wurde da nichts mehr wirklich gemacht. Und das sieht man diesen Fördertürmen an. Und das ist eben sehr schade, weil das nicht irgendwelche Fördertürme sind. Die sind nach einem bestimmten Konstruktionsprinzip errichtet worden. Das ist das deutsche Strebengerüst. Davon gibt es im Ruhrgebiet nur noch sehr wenige. Und es gibt nur ein Beispiel dafür, dass zwei baugleiche nebeneinander standen, so als Zwillinge sozusagen. Mhm. Und das ist eben Marl. Und jetzt könnte man ja sagen, ja, ist da unter Denkmalschutz alles klar, ne? Ja, aber es ist überhaupt nichts klar. Denkmalschutz heißt eben nicht, dass dieses Denkmal auch geschützt wird. Ja, das ist sozusagen ein Anspruch, den man hat, und eigentlich müsste sich der Eigentümer kümmern, aber in den letzten 40 Jahren ist nichts passiert und jetzt ist die Gefahr wirklich riesengroß, dass die Korrosion immer weiter voranschreitet und dann kommt der Tag, wo man nichts anderes mehr machen kann, als diese beiden schönen Schachtgerüste abzureißen. Na, also es hat jetzt nochmal ein Gutachten gegeben, was erstmal noch so ein bisschen Hoffnung macht. Das Gutachten sagt, diese beiden Fördertürme sind standsicher oder sind noch standsicher. Aber was heißt das? Ne? Also für mich als Laien heißt das zunächst mal, ja okay, also wenn der nächste Sturm kommt, dann fallen die nicht gleich um. Ne? Aber das heißt noch lange nicht, dass damit alle Voraussetzungen geschaffen sind, diese Türme dauerhaft zu erhalten. Es kostet einfach ein irres Geld. Ne? Also wir haben ja jetzt in Marl vor einem halben Jahr erlebt, dass es ja nach einem endlosen Tauziehen dann in letzter Minute dann doch irgendwie noch gelungen ist, eine Seilscheibe zu retten. Eine Seilscheibe oder so, wenn man will, zwei, weil zwei Hälften gehen nach Königswinter, da hat die IGBCE mitgeholfen und der Bergbautraditionsverein, eine schöne Geschichte, da gibt es ein Erholungsheim für Bergleute, da werden diese beiden Hälften aufgestellt. Hier in Marl bleibt von AV37 eine Seilscheibe vom Doppelbock von Schacht 3. Ne, aber selbst da hieß es damals zunächst mal, ja, nee, können wir nicht, haben wir kein Geld und so. Ne, die Stadt ist ja sozusagen nahezu pleite. Wir stehen unter Kommunalaufsicht. Jeder Cent, der hier für freiwillige Ausgaben ausgegeben wird, muss von der Kommunalaufsicht bewilligt werden. Man hat einen Weg gefunden, die Seilscheibe zu erhalten. Das ist wirklich ein Monument. Also die hat 7 Meter Durchmesser. Die wird vom Stadthaus 1 an der Karl-Duisberg-Straße auf den Kreisverkehr gestellt. Das wird eine richtig schöne Sache. Aber das zeigt eben auch schon die Grenzen auf. Mhm. Ne? So eine Seilscheibe aufzustellen ist auch nicht billig. Aber bei einem Fördergerüst reden wir über Millionen.
Ich wollte gerade sagen, weil da hatten wir jetzt schon 20.000, 30.000 irgendwie sowas, ne, bei der Seilscheibe.
Ja, alleine, das war noch mehr. Ich glaube, das war sogar knapp sechsstelliger Betrag, der so insgesamt aufgewendet wird. Ja, die muss ja transportiert werden. Ja. Da musst du Fundamente haben. Du musst ein Statikgutachten haben. Ne, das muss ja auch standsicher sein. Da ist ja Verkehr. Ne? Du musst 1000 Auflagen erfüllen. Aber wie gesagt, das läuft jetzt. Ne? Das ist so, die Gate-Ruhr GmbH, die dieses Industriegebiet Gate-Ruhr entwickelt, die tut was dabei. Von der Stadt kommt, glaube ich, was. Von der Ruhrkohle eventuell. Und also man hat einen Weg
immerhin
gefunden. Ne? So. Aber das ist eine ganz andere Hausnummer. Hier geht es um Millionenbetrag. Stefan, du kennst dich ja in Herten gut aus. Ich habe gehört, in Herten hat es vor ein paar Jahren mal ein Positivbeispiel gegeben. Auf Schlegel und Eisen sind zwei Schächte, ich glaube 3 und 4, tatsächlich saniert worden von einer Stiftung. Ich glaube, die steht dem Land NRW, na, so eine Industriekulturstiftung. Genau. Aber da wurden 5 Millionen Euro ausgegeben für zwei Fördertürme, ne? Und das ist in Marl, ich sehe da einfach
keinen. Das war erst der Anfang, muss man auch dazu sagen. Es wurde ja dann auf dem ganzen Gelände drumherum noch deutlich mehr investiert und das in Schuss halten und das hübsch machen, ne? Damit, die müssen ja auch einen Sinn haben, die werden dann beleuchtet und so weiter. Das kommt alles obendrauf noch.
Das kommt obendrauf und in Marl weiß man ja auch nicht, was macht man denn dann? Selbst wenn es gelänge, diese Fördertürme zu sanieren. Was macht man dann damit? Mit einem Förderturm kannst du zunächst mal kein Geld verdienen. Nee. Und Mal ist immer angewiesen auf private Investoren. Und die letzten privaten Investoren, die es da gab, die haben einfach nichts gemacht. Die hatten große Pläne, auch mit diesen großen leerstehenden Hallen, die es da gibt. Mhm. Da gibt es ja noch irgendwelche, ich sag mal, Hallen, die früher für die Stromversorgung des Bergwerks da waren. Die Häuser, in denen die Fördermaschinenhäuser, in denen die ehemals dampfbetriebenen Fördermaschinen stehen. Übrigens auch total interessant und sehenswert. Ja, aber du müsstest ja erstmal auch einen Millionenbetrag in diese Hallen stecken, um da irgendwas mitzumachen.
Das ist es, ja.
Was machen die das doch, dieses Ehepaar aus Köln, ne? Oder?
Ja, aber die sind jetzt auch wieder weg vom Fenster, wie man hört. Also es gibt einen neuen Eigentümer, ja, ne? Und da wird man sehen. Also die Alten haben nichts gemacht. Davor war das ja auch irgendwie ne, vom HSK, ja. Ne, wir wissen, wie die Sache ausgegangen ist. Also für die Fördertürme ist da jedenfalls nichts geschehen. Mhm. Und da muss man wirklich gucken. Und die Gefahr ist riesengroß, dass am Ende wirklich niemand sich wirklich verantwortlich fühlt. Ne, dass die Gesetzeslage, Denkmalschutzgesetz, auch nicht so ist, dass man einen Eigentümer zwingen kann. Der kann immer sagen, ja, aber hier schauen Sie mal, Millionen, so habe ich doch gar nicht. Und dann ist der schon wieder raus.
Ja. Ne? Wie ist denn das für dich, als du bist auf dem Bertmannssohn? Ja. Ne? Hast du das immer miterlebt mit den Fördertürmen oder wo hat dein Vater gearbeitet?
Also bei mir ist das ja so, mein Großvater Heinrich Leiting, der war Fahrhauer auf AV-1-2, ungefähr von 1920 bis 1960. Mein Vater war Bergmann auf 3-7 überwiegend. Ne? Ja klar kenne ich die Schachtgerüste. Ich kann mich als Kind auch noch erinnern, als da noch die Kühltürme liefen, als dieses Höchstdruckkraftwerk da noch stand und in den Kühltürmen dieses Wasser runterrauschte da, an der Viktoriastraße, ne? Ist lange her. Ich bin jetzt auch nicht so der Bergbauromantiker, aber man muss sich schon fragen, wie viel ist uns diese Industriekultur wert? Ne? Woran wollen wir uns erinnern? Was wollen wir erhalten? Und das ist jetzt, ich verstehe das so ein bisschen, den Bericht, den ich da gemacht habe, auch nochmal so als Weckruf, ob es nicht doch Wege geben kann, diese beiden Fördertürme, die eben architektonisch auch über unsere Stadt hinaus wertvoll sind, zu erhalten. Oder ob man sagen muss, ja, tut uns leid, wir haben wichtigere Aufgaben, wir müssen Arbeitsplätze schaffen, wir müssen keine Ahnung was machen. Ist ja auch zunächst mal wichtiger, klar, ne, aber ob am Ende des Tages nicht auch ein Weg gefunden werden kann, so etwas zu erhalten. Weil für die Stadt wäre es wichtig, weil es ist ja sonst nichts mehr. Ne, auf 3-7, die beiden Fördertürme sind weg. Schacht 6 ist weg.
4-5 hast du.
4-5 gibt es noch, also Schacht 5 ist auch weg, also Schacht 4 steht noch, da gibt es zum Glück die Erdschachtfreunde,
genau,
die sich auch mit eigenen Kräften bemühen, alles zu erhalten, was da noch ist, Bergbaukultur, Geschichte auch für ein breiteres Publikum zugänglich zu machen. Ne? Aber ich sag mal so, ich will mich da mal melden und mal mit den Leuten sprechen, wie die das eigentlich so schaffen, dass da noch alles so gut in Stand ist. Ne? Das ist wirklich eine interessante Frage, weil Schacht 4 sieht zumindest von außen und von weitem gut aus.
Ist er auch. Also kann ich bezeugen, weil ich bin in unmittelbarem Umfeld groß geworden. Also wirklich mit Blick aus meinem Kinderzimmer direkt auf dem Förderturm. Und mal ganz abgesehen davon, ich könnte mir das auch nicht vorstellen, dass der irgendwann nicht mehr stünde.
Ja.
Und ich weiß halt, dass unter anderem auch ehemalige Nachbarn und so weiter, aber auch viele andere Leute da einfach vor allen Dingen viel Leidenschaft und Herzblut reingesteckt haben. Natürlich brauchst du Geld, das ist klar. Ne? Also da ist es auch manchmal so dran gescheitert, irgendwie zum Beispiel eine Beleuchtung vernünftig hinzukriegen oder so, wo man dann auch zeitweise, ich glaube, O2 oder so hatte als Partner, die halt ihren Sendemaster oben drauf gepackt haben. Sowas brauchst du halt, aber letzten Endes geht es vor allen Dingen darum, dass du Leute brauchst, die sich kümmern. Ne? Weil das Geld kriegst du irgendwie garantiert zusammen. Du musst halt nur genug Menschen haben, die da auch Kontakte haben, die vielleicht auch mal was in Bewegung setzen können.
Das und ist es, genau.
Ich glaube, da ist Boris Aleph zum Beispiel ist da ja ein Paradebeispiel, nur da braucht man mehr von solchem Engagement.
Und die Frage ist ja eben auch, was soll da überhaupt und insgesamt geschehen? Ich meine, es gibt ja einige positive Beispiele, wirklich, ne? Ob das der Fahrradhändler ist, der da in der alten Bergbauhalle seinen wunderbaren Betrieb hat, ob das die La Victoria Eventhalle ist, ich glaube, ein Fitnessstudio gibt es da auch, die Knappschaft ist da drin. Jetzt überlegt ja die Stadt mal sogar, das alte Verwaltungsgebäude als Teil der Stadtverwaltung zu übernehmen. Also es ist einerseits Bewegung drin, aber auf der anderen Seite hast du eben noch diese vielen alten Hallen, wo man so viel machen könnte, die aber immer weiter verfallen, wo die, wo Vandalismus herrscht, wo die Kupferdiebe ein- und ausgehen und immer mehr zerstören. Da passiert seit zig Jahren einfach nichts. Und das ist mitten in Hüls.
Das ist ja nicht nur ein Problem von Mal, das wird ja uns in den nächsten Jahren im ganzen Ruhrgebiet beschäftigen. Mhm. Also ich kenne als noch viel größer dimensioniertes Beispiel den Landschaftspark Duisburg-Nord. Der ist ja eine Touristenattraktion, war ein Projekt der internationalen Bauausstellung. Ne? Und es geht eben nicht allen Industrieanlagen so gut wie der Zeche Zollverein, die ja als Weltkulturerbeprojekt gefördert wird. Ne? Aber diese anderen ganzen alten Industrieanlagen im ganzen Ruhrgebiet, die verfallen langsam. Und auch wenn das so Landschaftspark Duisburg eigentlich eine Touristenattraktion ist, auch da geht alles den Bach runter, wenn man das sieht. Das tut einem manchmal im Herzen weh und auch hier und mal. Aber das, man braucht Millionen, um das alles instand zu halten. Und
Aber da muss man dann vielleicht als Stadt mal, nicht jetzt die Institution, sondern als Stadt wirklich mal auch in andere Städte schauen. Mhm. Ich finde zum Beispiel, Herten hast ja ganz gut hingekriegt. Das haben wir, glaube ich, auch schon mal hier kurz erwähnt. Die haben ja die Zeche Schlegel und Eisen. Sagt es ja gerade durch die Stiftung vor allen Dingen, aber auch durch private Investoren. Da ist Andreas Weidner unter anderem, das ist ein Unternehmer, der hat erst vor ein paar Monaten komplett alle historischen Gebäude da aufgekauft, dem gehört das jetzt quasi. Der ist auch sehr geschichts- und kulturinteressiert, das heißt, der will auch, dass das so originalgetreu wie möglich fortgeführt wird und instand gehalten wird. Du hast dann die Zeche Ewald, da haben sie auch zwar viel abgerissen, aber auch da von vornherein alles vernünftig vermarktet, zwar auch mit städtischen Firmen teilweise, ProSotz steckt da mit drin, das ist so eine Firma, die Software für städtische Verwaltung programmiert und sowas. Aber nichtsdestotrotz, die haben es hingekriegt, dass beide Zechengelände und vor allen Dingen damit auch die Wahrzeichen, die da stehen, nämlich die Türme, erhalten bleiben können und jetzt mittlerweile auch ja zu einer Touristenattraktion geworden sind. In Mal, habe ich so meine Zweifel, ob das so einfach dann wäre. Mhm. Gate Ruhr hat mich überrascht, das war ja von vornherein wirklich, vom ersten Tag an hat man sich bemüht, dass man da wirklich dieses Gelände irgendwie weiter betreiben kann und dementsprechend dann vielleicht auch Ressourcen da sind, bestimmte Sachen zu erhalten. Aber jetzt bei Hüls zum Beispiel, da war das nicht so klar und deutlich. Nee. Ne? Das wurde zwar auch Stück für Stück vermarktet, aber da hatte ich eher den Eindruck, ja, man wusste, es ist irgendwann vorbei, aber man macht jetzt nicht so wirklich viel.
Es war Stück für Stück, wie du schon sagst, Stückwerk eben.
Ja, kein ohne Gesamtkonzept.
Ne? Und manchmal kommt man ja auch ins Träumen, wenn man sich da mal aufhält und man sieht dann zum Beispiel zu den Halden rüber, ne, da könnte man ja auch sagen, Mensch, das wird mal ein Landschaftspark da mit diesen riesigen Halden, Spaziergehen, Sport, Freizeit, Mountainbike, Klettern, keine Ahnung was, ne? Picknick, ne? Und dann hast du auf dem alten AV-Gelände dann vielleicht ein bisschen Gastronomie, vielleicht auch ein bisschen Gewerbe. Ja. Also am Ende des Tages muss man nicht träumen, sondern man muss Voraussetzungen schaffen, dass Menschen da Geld verdienen. Darum geht's. Unterhalten kann man sowas, schaffen kann man sowas, wenn am Ende des Tages da etwas geschieht, was wirtschaftlich funktioniert. Ja. Ne? Und wenn es da zum Beispiel in Herten Beispiele gibt, vielleicht sollte man sich das aus Malersicht mal näher anschauen, wie die das da machen.
Ist sehr empfehlenswert. Also da muss ich sagen, so viel wie in Herten auch schief geht bei manchen Sachen, so wie in den meisten Städten, das haben die richtig gut hingekriegt.
Ja, super.
Und das über verschiedene Bürgermeister hinweg sogar. Also das wäre hier in Mal wahrscheinlich dann auch nicht so einfach. Kann man nur hoffen, dass da vielleicht doch nochmal irgendwie Leute um die Ecke kommen mit den richtigen Ideen.
Ja.
Aber ansonsten gibt es eine Prognose, wie lange da noch Zeit bleibt?
Das weiß keiner so genau. Also wie gesagt, wir haben jetzt dieses Standfestigkeitsgutachten, aber eine Hilfe für die Erhaltung ist das nicht. Und auch der Denkmalschutz ist ja im Zweifel sogar manchmal noch ein Problem beim Erhalt, weil dann gibt es keine einfachen Lösungen. Kannst du dann nicht mehr sagen, ach komm, dann schraube ich mal einen Stahlträger dran. Na, dann musst du eben genau dieses deutsche Strebegerüst musst du dann präzise erhalten. Am besten noch mit Originalteilen von woanders her oder so, keine Ahnung. Und das macht die Sache natürlich, ich sag mal, nicht billiger.
Wenn dann haben wir das zweite Rathaus.
Genau, wie beim Rathaus.
Da ist es ja, ist ja auch der Denkmalschutz einer der größten Gründe.
Ja.
Genau. Sachen erhalten ist das eine, aber unter welchen Bedingungen, das ist halt immer die Frage. Aber ich finde persönlich als gebürtiger Maler auch, muss stehen bleiben. Also das ist so wie am Wetterschacht Schacht 4. Genauso muss das in Hüls auch stehen bleiben. Also das fände ich extrem traurig, wenn in Drehweier Süd jetzt der einzige Turm nur noch stünde.
Ja, aber das ist eben das, wovor der Boris Aleph auch warnt.
Ja.
Am Ende könnte es so sein, dass von dieser ganzen Maler-Bergbauherrlichkeit eines Tages nur noch das Schachtgerüst von Schacht 4 überbleibt und alles andere weg ist. Teils zu guten Dingen, weil dort Industriearbeitsplätze geschaffen wurden, wie auf Afaro 3.7. Ne? Mhm. Teils aber auch einfach, weil man keinen Weg gefunden hat, diese schönen Schachtgerüste zu erhalten.
Ja, aber das ist nun mal die Stadtgeschichte, sonst gäbe es mal nicht, ne? Wenn der Bergbau nicht gewesen wäre. Und ich finde, sowas muss man pflegen, auch wenn es teuer ist. Und irgendwelche Möglichkeiten muss es da doch geben. Also am Ende ist es ja in Anführungsstrichen nur Geld, ne, aber man hat schon für die Verrücktesten in Sachen Geld aufbringen können. Warum nicht auch für sowas? Da wird sich vielleicht ja noch jemand finden.
Schauen wir mal.
Ja, auch da bleiben wir natürlich dran. Und es ist ja schon mal gut zu wissen, dass sie nicht morgen zusammenstürzen, sondern dass wir ein bisschen Zeit noch haben.
Ich glaube, ein paar Jahre haben wir noch.
Alles klar, bis dahin sollten wir das doch hinkriegen. Und dann schauen wir jetzt einmal kurz aufs Wochenende. Es geht los am Freitag, da sind wir nämlich auch. Schützenfest in Brassat ist der Bürgerschützenverein Mal Brassat 1955. Feiert 2 Tage lang auf der Festwiese in Brassat oben im Freizeitpark. Und da sind wir natürlich live wieder vor Ort. Die Kollegin Katharina Göke und ich, wir werden das komplette Königsschießen übertragen. Live in Farbe und umsonst tatsächlich für alle. Und dann wird am Freitag ab circa 13 Uhr soll das Königsschießen losgehen, wird dann entschieden, wer neuer König in Brassat werden wird. Generell zum Ablauf, los geht's tatsächlich schon um 9.30 Uhr am Freitag mit dem Errichten der Vogelstange, und der Vogel wird dann abgeholt, der ist gerade bei Radio Mattes im Schaufenster und wird dort ausgestellt, und ab 11 Uhr geht dann das Vogelschießen generell los. Es ist dann nur zwischendurch gegen 12:30 ungefähr eine Mittagspause, und nach der Mittagspause kommen dann die Königsanwärter dran, die es wirklich ernst meinen. Davor ist Insignien schießen und quasi offen für alle mehr oder weniger.
Und dann seid ihr auch live.
Ne? Dann sind wir auch live.
So lange, bis der Vogel fällt.
Genau, also das kann auch mal 2-3 Stunden dauern, wenn wir Pech haben. Es ist auf jeden Fall immer extrem spannend. Ich bin jetzt privat nicht unbedingt so schützenvereinsmäßig unterwegs, aber das macht wirklich Spaß, muss ich sagen, dazu zu gucken. Und ihr könnt es, wie gesagt, bei uns mitverfolgen auf der Website, in der App. Da seht ihr es dann. Und wenn der Vogel gefallen ist, dann wird ordentlich gefeiert, und zwar bis tief in die Nacht hinein. Dann gibt es abends natürlich um 20 Uhr den Krönungsball, und die Partyband Main Street wird dann dafür ordentlich Stimmung sorgen. Und wahrscheinlich wird es bis in die frühen Morgenstunden gehen, würde ich vermuten, denn am nächsten Tag geht es erst um 14 Uhr los. Also ein bisschen ausschlafen kann man. Da ist Antreten und ich muss mal ganz kurz gucken, es ging irgendein, der große Zapfenstreich, da ist er nämlich, um 16.40 Uhr geht er los, und dann gefolgt von einem Festumzug vom Marktplatz Brassat hin zum Festzelt, und dann ist abends um 20 Uhr der große Königsball, da spielt dann die Band Main Street, und wir sind auf jeden Fall gespannt, was da kommen wird, und wer vor allen Dingen, ich muss mal gucken, wie er hieß, Winfried Echtle ab lösen wird. Winfried der Erste, der im Moment noch regiert, der war ja beim letzten Schützenfest derjenige, der den entscheidenden Schuss gesetzt hat. Und dann haben wir am Wochenende ansonsten noch kleinere Veranstaltungen, aber nicht minder wichtig. Inlineskaten auf Lohmühle ist wieder. Das heißt, wenn ihr da auf der großen Start- und Landebahn mal ein paar Runden drehen wollt, Freitag 20 bis circa 22 Uhr ist das Ganze möglich. Kinder bis 14 Jahre zahlen 3 Euro, Erwachsene ab 15 Jahren zahlen 5 Euro und Kleinkinder, die Begleitperson von Kleinkindern und Anfängern zahlt 1 Euro. Und Inlineskates müsst ihr halt mitbringen und könnt dann auch noch ein bisschen Musik nebenbei genießen. Die gibt's da komme ich jetzt durcheinander. Es gibt nämlich am Samstag auch am Flugplatz Lohmühle noch das Nachtcafé. Da könnt ihr dann zwar nicht Inlineskaten, aber könnt Party machen. Da geht es ab 17 Uhr los. 13 Euro kostet das Ganze im Vorverkauf, 15 Euro an der Abendkasse. Und dann haben wir noch eine kleine Sache, und zwar die wie gesagt, auch nicht weniger wichtig, die eine Vernissage im Clara Hospiz, und zwar am Sonntag 14:30 bis 17 Uhr. Da ist der Eintritt frei, es gibt Kaffee und Kuchen gegen eine Spende und da könnt ihr euch natürlich auch nicht nur die Werke von Elif Güven ansehen, eine Künstlerin aus Mal, sondern euch natürlich auch über das Clara Hospiz informieren, euch das vor Ort mal anschauen und gerne auch eine Spende dalassen, weil darauf sind die angewiesen, um diese sehr wichtige Arbeit dort machen zu können. Ja, und das war's dann für heute. Ich danke euch beiden.
Ja, immer wieder gerne.
Ja, gleichfalls. Und ich danke euch da draußen. Bis nächste Woche dann. Tschüss.
Tschüss.